auch ganz selbst spreche, ist, es gibt ja Themen, zumindest bei uns ist das so, da kannst du mit Familienfeiern sprechen. Überall steht da so Fettnäpfchen bereit und da latscht man dann voll rein und dann ist die Party beschissen. Ein so Thema ist Impfung gegen Corona. Ich merke selbst bei Medizinern und Pflegern, also den Leuten, die sich auskennen, da gibt es Befürworter, da gibt es Gegner. Und ich unterstelle einfach mal allen Befürworter und auch Gegner, dass sie eine Frage interessieren, nämlich die Frage, was habe ich davon? Patienten fragen, was habe ich davon? Die Pharmaindustrie fragt, was habe ich davon? Auch die Politik fragt, was habe ich davon? Alte und junge, Kranke und Gesunde, alle wegen Arten zwischen möglichen Schutz und Nebenwirkungen. Und manche sagen dann, mit Brandbekämpfung darf nicht teurer sein als Brandschaden. Die Frage, was habe ich davon, die zieht sich so durch unser ganzes Leben hindurch. Schon kleine Kinder interessieren sich dafür. Ist das zu laut? Deine Kinder interessieren sich schon dafür und deshalb nutzen wir das für die Pädagogik. Wir wissen genau, Erziehung, die darf nicht streng, die darf nicht einengend sein, aber sie muss konsequent sein. Das funktioniert mit Belohnung und es funktioniert mit Sanktionen. Damit unsere Kinder anfangen zu unterscheiden, was ist gut, was ist böse. Weil der Mensch im Grunde seines Herzens ist, nicht meine Idee, sagt die Bibel, eben nicht gut ist, müssen wir Anreize schaffen, zu gut sein. Das versuchen wir unter Pädagogik. Und nicht nur Kinder handeln nach der Devise, was habe ich davon? Auch bei der Jobsuche geht es natürlich auch darum, was habe ich denn davon, wenn ich eine Leistung erbringe, wenn ich mich für diesen Job bewerbe. Bei Vorstellungsgespräch fragt ein Mann als erstes, was er denn so verdient. Da sagt der Chef, nur so 500 Euro im Monat. Da sagt der Bewerber, ist auch nicht so sehr viel. Sagt der Chef, das wird später mehr. Gut, sagt der Bewerber, dann komme ich eben später wieder. Auch eine Firma muss man wissen. Die muss natürlich Gewinn machen, sonst kann es passieren. Klopft man, klopft das Finanzamt an die Tür und sagt, wir müssen mal gucken, was bei Ihnen so läuft. Ob vielleicht sogar eine Scheinselbstständigkeit vorliegt. Und manche Angestellten, die helfen ihren Chefs sogar noch Gewinn zu machen. Statt Bewerbung mit den neuen Posten im Büro, der sagt zum Chef, eins muss ich Ihnen allerdings noch gestehen, ich bin ein bisschen abergläubig. Der Chef schmunzelt und sagt, das macht überhaupt nichts, dann lass doch ihm das 13. Monatsgehalt weg. Wisst ihr, Freunde, auch bei der Partnerwahl, da fragt man sich, was habe ich davon? Wenn jemand mit Voraussetzungen in die Ehe geht, ich will glücklich machen, da ist schon viel gewonnen. Aber jeder will ja auch in seiner Beziehung glücklich werden. Und wenn zum Beispiel bei einem Mann eine Frau vom Aussehen nichts auslöst und vom Charakter nicht und ihren Eigenschaften in seinem Herzen gar nichts auslöst, dann ist es natürlich auch schwer, mit dieser Frau glücklich zu werden. Wir fragen uns auch bei diesem Thema, was habe ich davon? Wir sagen Glauben. Glaubt an Jesus Christus, darf man da überhaupt so eine Frage stellen? Viele denken, dass ein Leben als Christ überhaupt nichts Gutes bringt. Das bringt Entbehrung, denken sie, das bringt Verbote, das bringt Gebote. Sie sehen die Christenheit so, so wie sie manche politischen Parteien erlebt haben, die als Verbotspartei gehalten werden. Und sagen, so ähnlich sind die Christen auch drauf. Und so kommen manche auf die Idee, die Christen, die müssen zum Lachen in den Keller gehen, die dürfen das Leben überhaupt nicht genießen und ihre Kinder bekommen die übrigens Kapitelbestäubung und nebenbei, da müssen die Armen gerettet werden. Dabei kommt für mich überhaupt nichts rüber. Und wenn jemand so denkt, kann ich ihm gleich sagen, das ist ein Zerrbild, das ist zu wirken, das den Menschen vom Teufel eingeflossen hat. So wird es in den Medien häufig dargestellt. So ein elendes Leben will eigentlich niemand, das ist doch klar. Und Gott will so ein Leben auch nicht für dich. Wenn das nicht stimmt, müssen wir jetzt den Taschenrechner mal rausholen, mal rechnen, mal überschlagen, was denn das Christsein nun eigentlich bringt. Was habe ich davon? Diese Frage steht jetzt im Mittelpunkt. Lohnt es sich, zu Jesus zu gehören? Zu Luthers Zeiten fragte der Mensch vorrangig nach dem Jenseits, wie kriege ich eigentlich gnädigen Gott, wie komme ich in den Himmel. Heute hat sich das ein bisschen geändert, wir fragen uns die Mitmenschen in erster Zeit, erster Linie danach, was bringt mir das für die nächste Woche, damit ich wenigstens zwei, drei Mal Probleme gehandelt kriege. Sie fragen auch an diesseits, was habe ich davon, wenn ich zu Jesus gehöre. Und sagen manche vielleicht, darf ich überhaupt so fragen? Ich sehe schon die langen, erstaunten Gesichter mancher Superchristen, die auf alles eine Antwort wissen, auf jede Frage, und sagen, so geht das nicht, so darf man doch beim Glauben nicht fragen. Und dann gibt es diejenigen, die die Losung ausgegeben haben, mein Lohn ist, dass ich dienen darf, dem Herrn Jesus. Mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Auch wenn in diesem Motto ganz viel Wahrheit drin steckt, ist damit noch lange nicht alles gesagt. Aber wenn der Dienst für Jesus Befriedigung und Freude bringt, im Herzen, dann ist das noch nicht alles. In der Bibel wird diese Frage nach dem Lohn jedenfalls gestellt und nicht von einer Randfigur, sondern von Apostel Petrus höchstpersönlich. Der hat nicht nur sich selber gefragt, was es bringt, sondern er hat die Frage an höchster Stelle gestellt, nämlich an Jesus. Und müsst ihr wissen, kurz bevor Petrus diese Frage an Jesus gestellt hat, hatte Jesus gerade ein Gespräch mit einem sehr wohlhabenden Mann. Der Mann hat gerechnet, kam zu Jesus und fragte nach der Leistung, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also er hat die Jenseitsfrage gestellt und die Diesseitsfrage zugleich, denn ewiges Leben bedeutet, dass es Ausstrahlung auf mein Diesseits hat. Wie kann ich hier ein sinnerfülltes Leben bekommen und wie komme ich im Himmel an, wo wir nicht mal mehr wissen, wie Leid und Tränen und Schmerz und Tod geschehen wird? Jesus merkt in dem Gespräch, dass der reiche Mann ihm nachfolgen möchte, aber den Preis dafür nicht zahlen will. Und Jesus nennt ihn den Preis. Der Preis ist die hundertprozentige Lebensübergabe an Gott. Und das bedeutet, dass du Jesus, den Sohn Gottes, den ersten Platz im Leben einräumst und damit den ersten Zugriff auf alle Lebensbereiche. Aber dieser erste Platz war bei den reichen Mann schon besetzt. Da saß ein heidnischer Gott drauf, der heidnische Gott nennt man Mammon, das war sein Besitz, sein Geld. Und deshalb sagt Jesus zu dem reichen Mann, verkaufe alles, was du hast. Das heißt, der Mammon versperrt den Weg zum Himmel, zu einem erfüllten Leben. Und deshalb musst du diesen ersten Platz freiräumen, damit Gott dort seinen Platz bekommt. Und der Mann geht traurig weg. Petrus und die anderen Jesus-Freunde, die haben das mitbekommen, dieses Gespräch. Kam es der Reiche weg, kommt nun Petrus mit der Feststellung in die Ecke, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und das bedeutet, wir haben alles gemacht, was du gesagt hast, wir haben es verlassen. Was bringt's? Was ist der Lohn? Was habe ich eigentlich davon? Er hat ja wirklich anders gemacht als der Reiche. Herr Petrus hat ja wirklich vieles für Jesus verlassen. Zum Beispiel seine Heimat, sein Fischerboot, seine Firma. Daran hat sich übrigens bis heute nichts geändert. Wer zu Jesus kommt, muss einiges zurücklassen und manches muss er ganz lassen. Zum Beispiel kann das sein, dass großartige Dinge, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, plötzlich den Platz Nummer 1 im Leben eingenommen haben. Das kann die Begabung sein und die Begabung, die Gott dir geschenkt hat, deine Intelligenz, die du nutzt, dein Wohlstand, den er dir zur Verfügung gegeben hat. Schlussendlich kann alles in unserem Leben zum Götzen werden, also den ersten Platz im Leben einnehmen. Und es können auch falsche Freunde sein, die dich von Jesus wegziehen wollen, oder schlechte Gewohnheiten, die dir verlassen müssen, die sich im Laufe des Lebens eingeschlichen haben. Natürlich, im Christenleben kostet auch etwas, Opfer werden gebracht. Es gibt auch ein Verlassen auf bestimmte Zeit. Petrus war verheiratet. Er hat seine Frau auch, also mit Jesus war für eine bestimmte Zeit verlassen. Auch sein Besitz, den hat er nicht verkauft, davon wird uns nichts berichtet, sondern nur verlassen auf Zeit. Und manchmal ist das so, dass man eben dann für Jesus den Beruf, die Eltern, die Häuser, die Heimat verlässt. Jesus hatte den Petrus gerufen, komm, folge mir nach, und Petrus hat Jesus die erste Stelle in seinem Leben eingeräumt. Und ich möchte heute fragen, und ich muss heute fragen, hat Jesus bei dir auch die erste Priorität im Leben? Rechnest du damit, dass Jesus gerade heute, gerade jetzt mit dir reden könnte? Sagen, komm, folge mir nach. Verlass falsche Wege, verlass falsche Götter. Nimm das erste Gebot, das was am Eingang zu Tor ernst und Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wisst ihr, ich treffe manchmal Leute, die wissen ganz genau, was Gott von ihnen will, sie tun es mir nicht. Sie kleben an den Dingen fest, die sie eigentlich lassen müssen. Der Petrus war gehorsam, hat alles verlassen und noch nicht gemerkt, was es bringt, lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Das brennt ihn auf den Nägeln. Wisst ihr, spätestens bei Anfeindungen, die nehmen ja in Deutschland bekanntlich zu, wenn du verspottet wirst, wenn du durch den Kakao gezogen wirst, kommen die Zweifel und damit kommt auch diese Frage, was habe ich davon? Und wenn die Frage nicht wie bei Petrus öffentlich gestellt wird, im Herzen, kennen wir sie doch alle mehr oder weniger. Und wie reagiert Jesus auf diese Frage? Jesus lässt den Petrus nicht eiskalt stehen. Er verpasst ihm auch keinen Anschiss. Er hält ihm keinen langen Vortrag, sondern Jesus sagt kurz und knapp, was es bringt, wenn man zu ihm gehört. Er sagt, ich versichere euch, erwidert Jesus, jeder, der wie in Gottes Reich Haus, Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat. Also das heißt, er zählt erstmal auf, was seine Mitarbeiter alles verlassen haben. Er nimmt das zur Kenntnis und du kannst auch zur Kenntnis nehmen, wenn du für Jesus etwas verlässt, zurücklässt, nimmt das Jesus zur Kenntnis, er vergisst das nie. Was du ihm zuliebe tust. Und dann spricht er vom Lohn. Wer das verlassen hat, nachdem er aufgezählt hat, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und bekommt in der Welt das ewige Leben. Also Jesus beschenkt diejenigen, die loslassen statt festhalten. Wer sich für Jesus zur Verfügung stellt, wird merken, dass Jesus sich überhaupt nichts schenken lässt. Seine Geschenke sind aber nicht berechenbar, auch nicht verrechenbar und manchmal sind sie sogar sehr geheimnisvoll. Ich spüre manchmal, wie schon angefangen wird, dass in den Kopf anfängt zu überschlagen. Also Lotto spielen, sagen dann manche, das ist schon ziemlich riskant, um überhaupt was zu gewinnen. Die Gewinnchance bei Jesus scheint ja nach seiner Aussage höher zu sein. Jesus nachfolgen scheint höhere Gewinnchancen zu haben. Also gibt es einen berechneten Kauf nach dem Motto, ich spende mal 100 Euro für mein Konto, für ein Missionswerk und dann werde ich nächste Woche 1000 Euro Eingang von Jesus haben. So ein Geschäft geht natürlich nicht bei der Kollekte nach dem Motto, so wie der Euro in den Kasten fliegt, die Seele in den Himmel springt. Und obendrein wird Gott meinem Portemonnaie auch noch gnädig sein. Oder andere Dinge vielleicht so, wie sagen, ich opfere meine Zeit, ehrenamtlich engagiere ich mich. Da muss doch Gott stolz auf mich sein und mich wie die Goldmarie mit seinem Segen zuschütten. Oder ich gehe zur Kirche. Ich bete ganz fleißig, liege Gott mit meinen Wünschen in den Ohren, bin sogar öfters in der Kirche als der Pastor, dann muss doch Gott mir guten Lebensgenuss schenken. Gesund, reich und schön ist die Dreieinigkeit eines beliebten Wohlstandsglaubens, der uns auch von Jesus nicht versprochen wird. Glaube ist, liebe Freunde, keine Geschäftsbeziehung, sondern eine Lebensbeziehung. Mit Gott kannst du keine Geschäfte auf Gegenseitigkeit. Keiner von uns hat irgendeinen Anspruch auf Belohnung, auch wenn vielleicht Leute zwei, drei Vorzeigechristen unter uns wären, die toll, freundlich, humanistisch, sozial engagiert sind. Manche verstehen das so, wie bei einem kleinen Kind, das artig mit eingekauft hat und dann eine Belohnung kassiert. Das Kind war mit im Supermarkt, hat diesmal aus dem Regal nichts ausgeschmissen. Kein Geschrei bei den Überraschungseiern. Und diesmal die Kassiererin ausnahmsweise nicht angeschaut. Zu Hause gibt es als Belohnung Schokolade, ist in der Pädagogik ja in Ordnung. Aber der Beziehung zu Gott? Die Bibel kennt keine Belohnung, die wir verdient hätten. Gott lädt dich nicht ein, damit du die verdiente Belohnung bekommst, sondern bei Gott gibt es eine unverdiente Belohnung. Das ist doch der Gott. Bei Gott gibt es auch keine Mischfinanzierung, etwas Gnade von Gott und etwas eigene Leistung. Wer so kalkuliert, der wird irgendwann kapitulieren und pleite gehen. Wer gute Beiträge von sich selber vorweisen will, der zeigt auf sich und damit vom Kreuz weg. Jesus hat aber gesagt, ich habe es gestern schon erwähnt, es ist vollbracht, du kannst nichts dazu tun. Das ist der höchste Wert. Du kannst es dir nur schenken lassen, dich wegschenken lassen. Die Bibel verrät uns, und das ist schon der Hammer, was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Da frage ich mich, wer von uns hat dann den gekreuzigten Jesus nicht nötig? Du merkst das jenseitige Schicksal hängt von deiner diesseitigen Einstellung ab. Der Jesus ablehnt, der bleibt verloren, der Jesus dient und Opfer bringt und zu ihm gehört und im Himmel überreicht belohnt. Also Christsein lohnt sich, sagt Jesus. Ich muss auch eine Klarstellung hier geben, weil es häufig verwechselt wird. Christen wollen nicht gut sein und Opfer bringen, um in den Himmel zu kommen. Das wird von vielen so gedacht. Die Christen wollen gut sein, die wollen ein gutes Leben führen, die wollen deshalb in den Himmel kommen. Nein, wir tun es aus Dankbarkeit, weil Jesus für uns den Himmel aufgemacht hat. Und wir wollen mit dem, was gut gelingt, Jesus auch noch Freude machen. Und nun zählt Jesus auf, er bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und bekommt in der Welt das ewige Leben. Er verspricht also eine unverdiente Belohnung im Doppelpack. Die erste Belohnung ist die irdische und die zweite Belohnung ist die himmlische Belohnung. In der irdischen Belohnung sagt er als erstes, ich sorge jetzt in diesem Leben für dich, wenn du zu mir gehörst. Der Reiche könnte sich von seinem Reichtum nicht trennen und so nicht lernen und nicht erfahren, wenn man Gott vertraut, dass er für ihn auch sorgt und dass er sich kümmert. Wisst ihr, ich habe das schon so häufig gehört, dass Leute, die für Jesus Dinge verlassen mussten, zum Beispiel bin ich ab und zu bei den Freunden vom Blauen Kreuz, das sind diejenigen, die aus der Sucht rausgekommen sind und Jesus gefunden haben. Und wenn sie ihre Geschichte erzählen, dann sagen sie, was sie alles zurücklassen mussten. Nämlich ihren kompletten Freundeskreis, weil sie wussten, wenn ich bei diesem Freundeskreis bleibe, werde ich wieder in die Sucht gezogen. Und sie sagen ganz strahlend, weißt du, was ich dafür bekommen habe? Ganz neue Freunde, die mit Jesus unterwegs sind, die mit mir auf dem Weg sind und die mir sogar dabei helfen, dass ich fern vom Alkohol bleibe und nicht wieder abrutsche in die Sünde. Also ich denke an die Muslime, die Christen geworden sind. Einer berichtete, dass sein Vater von ihm eine symbolische Beerdigung gehalten hat. Er hat den Sohn für tot erklärt. Und er musste aus dem Sudan flüchten. Er musste die gesamte Familie lassen, weil er zu Jesus gehört. Seine Heimat verlassen. Was hat er gekriegt? Eine neue Familie in der christlichen Gemeinde, wo er jetzt zu Hause ist und wo er fröhlich sein Leben lebt und mit Jesus lebt. Jesus verspricht in der irdischen Belohnung: Ich werde mich um dich kümmern, dass du alles hast, was du zum Leben brauchst. Und auch andere erleben, dass Jesus ein bisschen materielle Dinge hinein seine Finger im Spiel hat. Vielleicht kann ich mal was Persönliches erzählen. Ich habe gestern durchblicken lassen, dass ich die größten DDR der Welt groß geworden bin. Die waren in allem die größten der DDR. Ich bin als junger Mensch Christ geworden und hatte auch mal einen ordentlichen Beruf. Ich war Landwirt, ich habe Elektromotoren repariert. Und dann bekam ich die Berufung, dass ich in kirchliche Ausbildung gehe. Die war staatlich nicht anerkannt in der DDR, 4 Jahre Studium. Und wir bekamen 50.
Macht dann aus.
Er hat eben davon berichtet, dass ich im Handwerk ganz gut verdient habe und dann das kirchliche Studium in der DDR gemacht habe. Und da war ich bereits verheiratet, kurz vorher geheiratet. Und das war also finanziell ein Sattel und einen Kerker auf einen Esel, also einen ganz kleinen Esel, weil ich 50 DDR auch Taschengeld bekam. Und während dieser 4 Jahre Studium bekam wir auch unsere ersten beiden Kinder. Wir hatten Wochenendehe, weil bei diesem Studium die Männer zugelassen waren. Ich war auch der Erste, der war verheiratet war. Meine Frau durfte nicht mehr dorthin ziehen. Also wir mussten einiges lassen, um den Ruf von Jesus gehorsam zu sein. Und nach menschlichem Ermessen sagt man, mit 50 DDR-Mark und 2 Kindern kannst du nicht leben. Aber wir leben noch. Die Kühlschrank war noch voll. Wir waren sogar um zu Urlaub. Wir haben gemerkt, Jesus sorgt sich für seine Leute, die treu sind. Dann in der ersten Dienststelle, das war im Erzgebirge, hatten wir eines Tages 1000 DDR-Mark im Briefkasten. Damit musste ich als kirchlicher Mitarbeiter in der Zeit 2 Monate arbeiten. Wir haben gemerkt, er stellt sich dazu, er sorgt für uns bis in finanzielle Dinge hinein, kann das passieren. Die Geschenke Gottes dürfen wir nicht begrenzen. Schon im Alten Testament wurden Menschen von Gott mit materiellen Dingen gesehen. Und Jesus verspricht mit dieser ersten Belohnung, ich will mich um deine Zukunft, um deine irdische Zukunft kümmern. Wisst ihr, wir sind doch alle an unserer Zukunft interessiert. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, mich interessiert die Zukunft meines Lebens überhaupt nicht. Selbst die Klassen Jungs sind an ihrer Zukunft interessiert. Jesus spricht also von der Zukunft, er will sich kümmern. Und ich merke, dass wir beim Thema Zukunft ganz häufig einen Denkfehler haben, einen Denkfehler aufsetzen. Weil wir nicht wissen, was uns am nächsten Tag erwartet, können wir nur das Wissen aus der Vergangenheit hochrechnen und so entsteht immer wieder für unser Leben oder für unsere Gesellschaft, für die Wirtschaft hochrechnen. Im Rückblick müssen wir aber feststellen, dass die Vorhersagen zum Beispiel auf das 20. Jahrhundert die wichtigsten Ereignisse im 20. Jahrhundert überhaupt nicht vorhersehen konnten und nicht auf dem Schirm hatten. Ich zähle nur mal auf. Der Erste und der Zweite Weltkrieg, der neue Aufbruch des Islam, der Auf- und Abstieg des Kommunismus und die Erfindung des Internets, die hat auch niemand gehabt. Und dennoch neigt der Mensch dazu, Hochrechnungen von Daten zu machen, die sich in der Vergangenheit im Leben in der Welt abgespielt haben. Und wir meinen, wir könnten dadurch zumindest einigermaßen die Zukunft errechnen. Auch wenn Hochrechnungen bei politischen Wahlen manchmal stimmen, ist es insgesamt absolut logisch. Wir übernehmen uns häufig, was unsere Zukunft betrifft, wie eine Weihnachtsgans. Diese Weihnachtsgans wird jeden Tag gefüttert und sie bekommt mit jeder Fütterung die Überzeugung, ich werde jeden Tag von wunderbaren Menschen versorgt, die lieben mich über alles. Spätestens in der Woche vor Weihnachten wird das Väterfeld seine Überzeugung grundlegend ändern. Der Gans wird etwas Unerwartetes widerfahren. Wisst ihr, so ist der Lauf der Welt und der Lauf des Lebens, dass wir immer wieder durch unerwartete Ereignisse besonders stark bestimmt werden. Und das Leben so voller Überraschungen steckt, dann sollten wir uns doch Gedanken darüber machen, wie wir einigermaßen unsere Zukunft angehen und planen können. Und 3 Punkte sind mir dabei wichtig geworden. Das erste ist, ich mache mir deutlich, ich bin ein Glücksfall. Ich darf leben. Der Schöpfer hat mir das Leben geschenkt. Wir übrigens auch. Die Eltern sind nicht die, die uns das Leben gegeben haben. Die Eltern sind die Partner des Schöpfers. Durch die Eltern hindurch hat Gott dir das Leben gegeben. Deshalb sollten wir auch die Eltern ehren, stehen in 1 10 Geboten. Wir sind ein Glücksfall, dass wir überhaupt leben dürfen. Wenn ich mir das deutlich gemacht habe, komme ich zum Punkt 2. Ich vertraue dem Zufall. Und davon handelt mein Lebensmotto, das ist ein Spruch von Jesus, den er gesagt hat, kümmert euch in erster Linie darum, was mit Gottes Reich zu tun hat, unterstellt euch Gott und tut, was er verlangt, dann wird euch alles andere im Leben auch zufallen. Und dieser Art von Zufall, der will ich gerne vertrauen. Sie dürfen den Norweger schwer zu übersetzen. Das will ich gerne annehmen. Er so, dass er aber das Zufall ist. Zufall heißt dann, dass Gott mich in Zukunft versorgen will, etwas Besseres kann einem Menschen nicht passieren. Das ist übrigens die beste Hochrechnung, die ich bisher in meinem kurzen Leben kenne. Und drittens, ich rechne mit dem Ernstfall. Ich werde sterben, das ist todsicher. Auch ist für mich nicht nur persönliche Weltuntergang. Danach kommt nämlich die kommende Welt und davon spricht Jesus in der zweiten Belohnung vom Doppelpack. Kommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also Jesus sorgt sich um dich in dieser Welt und sorgt jetzt schon um einen Platz an der Festtafel bei der ewigen, bei der himmlischen Nachbar. Wir müssen nur zu Lebzeiten Jesus beauftragen, dass er unser Namensschild auf diese Festtafel stellt. Man sagt dazu Bekehrung. Und das, was Jesus verspricht, das übersteigt ein Vielfaches das, was der Petrus zurückgelassen hat, was er aufgegeben hat. Diese Übersteigerung von Jesus passt überhaupt nicht in ein Leistungs-Lohn-Verhältnis rein. Es ist eine riesige, große, unverdiente Belohnung. Ich muss mal was erzählen. Ich war letztes Jahr im April beruflich in Bayern, da hatte ich so eine Vortragsreihe die ganze Woche. Und irgendwann musste ich natürlich mein Auto mal betanken. Als ich betankt hatte, würde ich, wie sich das von Christen gehört, auf die Tankstelle reingehen und meine Rechnung bezahlen. Ich schnallte meine Maske um und wurde sofort von der Kassiererin belehrt, sie sind hier in Bayern und hier gilt nur die FFP2-Maske. Ich hatte aber nur so eine staatliche OP-Maske unter der Nase. Ich stutzte und sagte, was ist nun die Konsequenz, werde ich eingesperrt? Da sagte sie, nein, so darf ich sie gar nicht abkassieren. Ist auch wirklich? Ist das die Konsequenz? Ihr könnt euch das auch vorstellen, die Bayern sind natürlich nette Leute, aber so nett sind sie dann auch wieder nicht. Ich muss mein Geld bezahlen. Dass in dieser Welt bei Regelverstoß es eine Belohnung gibt, ist undenkbar. Ich hatte die Regel verstoßen. Hab's nicht mal gewusst. Hab's bloß gewundert, dass die anderen keine OP-Maske haben. Und jetzt stellt aber Jesus trotz Regelverstoß eine unverdiente Belohnung in Aussicht. Trotz Übertretung der Gebote. Und wegen der Regelverstoße ist kein Mensch ja in der Lage und hat die Möglichkeit, im Himmel anzukommen. Die Bibel beschreibt das so, der Lohn, der die Sünde zahlt, ist der Tod. Viele bemühen sich zwar als gute Menschen durchs Leben zu düsen, aber alle Regeln der 10 Gebote kann kein Mensch auch nur einen Tag lang einhalten. Und da Gott will, dass die Menschen nicht verloren bleiben, hat er Jesus geschickt, der für die Sünde am Kreuz bezahlt hat. Deshalb steht in der Bibel nicht nur der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, sondern es gibt eine Lösung, eine Belohnung. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist doch der Hammer. Warum wollen die Leute sich das entgehen lassen? Das ist die Lösung. Jesus muss der Herr der Post des Lebens werden. Das heißt, er bekommt den Zugriff, den ersten Zugriff auf alle meine Lebensbereiche. Die Folge ist aber nicht ein abhängiges Sklavenverhältnis, wie viele denken, sondern neue Freiheit. Und am Ende gibt es die unverdiente Belohnung noch obendrauf, das ewige Leben. Diese Belohnung ist ein Anspruch für Christen in der Verfolgung, um an Jesus festzuhalten, Jesus treu zu bleiben, und zugleich auch Trost, bis in die Gefängnisse hinein, die Christen, zum Beispiel in islamischen Ländern, gesperrt werden. Die Freude auf die Belohnung ist auch nicht egoistisch berechnet, sondern wer damit rechnet, ist klug und weise, und er bekommt noch ein Geschenk, ein irdisches Geschenk, nämlich Hoffnung. Das haben wir alle wieder nötig. Wer abends ins Bett geht, der weiß nicht, ob er am nächsten Morgen wieder aufwacht. Niemand von uns kann mit Sicherheit sagen, dass er dann früh am Morgen noch am Leben ist. Obwohl jeden Abend das klar ist, stellen viele von uns abends den Wecker. Das nenne ich Hoffnung. Wer sich schlafen legt und den Wecker stellt, hofft, dass er am nächsten Tag lebendig aufsteht. Diese Hoffnung, die steckt in uns Menschen drin. Eine über 90-Jährige, die wir gut kennen, und meine Frau besucht sie ab und zu im Pflegeheim, die stellt den Wecker nicht mehr. Sie sagte, ich bin jeden Morgen erstaunt, dass ich noch da bin. Sie hat die Hoffnung, dass sie am nächsten Tag nicht mehr da ist, dass sie tot im Bett liegt. Sie will nicht mehr aus dem Bett auferstehen, sie will im ewigen Leben auferstehen. Das ist ihre Sehnsucht. Das spürt man ihr auch ab. Sie hat zwar tote Sehnsucht, aber nicht, damit dieses Leben ja endlich zu Ende geht. Nein, damit das ewige Leben endet. endlich losgeht, das ist ihre Sehnsucht. Sie wird zu Jesus, den denkt sie nicht mehr zu sehen, wenn sie will. Das ist ihre Hoffnung und so eine Hoffnung, mit dieser Hoffnung müssen Menschen auch in schlimmen Situationen nicht verzweifeln. Besonders gut ist sie nicht mehr. Wenn sie beweglich, sie sieht kaum noch was, strahlt auch Frieden und Freude aus und die Hoffnung und die Vorfreude auf diese unverdiente Belohnung. Die Bibel beschreibt das so: Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Jetzt muss ich auch noch zwei Abgrenzungen machen. Ich hoffe, so viel Zeit haben wir noch. Am Schluss zwei Abgrenzungen. Unser Verstand hält sich leider zu oft für zu genial und fängt dann irgendwann an, die Verheißungen von Jesus zu vertreten. Und deshalb sind an dieser Stelle jetzt mal noch zwei Abgrenzungen nötig. Die erste Abgrenzung: Jesus verspricht seinen Anhängern nicht den Himmel auf Erden. Seine Jünger wurden brutal verfolgt, Frau Petrus. Er saß später wegen seines Glaubens im Gefängnis. Er wurde wegen seines Glaubens getötet. Aber im Leid hört Jesus nicht auf, für seine Leute zu sorgen und sich zu kümmern. Er bestimmt dann das Maß des Leides, dass es nicht größer ist, als es seine Leute tragen kann. Jesus sorgt dafür, für alles, was wir zum Leben brauchen. Und wenn das eines Tages zu Ende geht, was wir zum Leben brauchen, gibt uns alles, was wir zum Sterben brauchen. Und dann tut er den Blumen. Den Himmel auf Erden hat er seine Nachfolger nicht versprochen. Und die zweite Abgrenzung betrifft die religiösen Spinner. Die denken, sie könnten sich aus der Verantwortung stehlen und Jesus als Vorwand nehmen. Sie wollen nur Jesus dienen, meinen sie, und haben das Recht, sich aus der Verantwortung zu stehlen gegenüber ihren Eltern, gegenüber dem Ehepartner, ihren Kindern. Sie meinen, sie können die Arbeit im Stich lassen, die Firma, wo sie angestellt sind, haben keine Verantwortung mehr in der Gesellschaft und schieben Jesus vor Schlüsselloch und sagen, ich diene doch nur Jesus, ich habe das alles für Jesus verlassen. Der Konfirmationsspruch heißt Recht auf Wahrheit. Sie verlassen von sich aus diese Verantwortung. Es geht nicht darum, das zu verlassen, was du willst, sondern es geht darum, das zu verlassen, was Jesus will. Und wenn Jesus will, dass wir etwas verlassen, wird das uns so deutlich machen, dass wir es auch begreifen. Er wird die Umstände so machen, dass wir gar nicht mehr ausreißen können, sonst nur noch ablegen können. Wenn Jesus etwas verlangt, dann kann es sein, verlass die Trägheit, kann es sein, verlass etwas Freizeit, weil ich dich für ein bestimmtes Projekt brauche, ehrenamtliche Mitarbeit. Zu manchen sagt er, verlass deine Heimat, ich will dich in der Mission. Das ist keine Frage des Alters. Und manchmal sagt er, du sollst nichts verlassen, ich habe dich gerade dorthin gestellt, wo du bist, und genau dort brauche ich dich, damit die Botschaft von mir weitergesagt wird. An deinem Arbeitsplatz, an deiner Familie. Wisst ihr, der Petrus ist auch nicht von zu Hause abgerückt, von der Arbeit weggelaufen, weil ihm gerade da noch war, sondern weil Jesus das verlangt hat. Deutlichst verlangt hat. Nur der klare Befehl von Jesus, an dem es kein Rücken und keinen Zweifel gibt, gibt einem Menschen das Recht, so gravierende Dinge zu verlassen. Petrus hat gehorcht und hat geniale Erfahrungen mit Jesus gemacht. Und damit du auch diese Erfahrung hast, musst du das Verhältnis zu Jesus klären, damit dieses Geschenk im Doppelpack dir gehört. Die Bedingung ist, zu Jesus kommen, ihm das Leben anvertrauen, erster Platz, erster Zugriff auf alle Lebensbereiche. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns so eine große Ansage machst, diese Belohnung im Doppelpack, wenn wir zu dir gehören und in deinen Willen auf manches lassen und verlassen. Wir danken dir, Herr, dass du uns zusagst, dass du in diesem Leben für uns sorgst, dich um uns kümmerst, dass uns das zufallen wird, was wir brauchen und dass wir dann am Ende das bekommen, was in unserem kleinen Denkkasten überhaupt nicht reinpasst, nämlich die Ewigkeit bei dir. Da danken wir dir, Herr, dass du uns dieses Geschenk machst und bitten dich, dass du uns die Kraft immer wieder gibst, dass wir an dir und den Weg mit dir festhalten können. Amen.